ARD Sounds.
Wir haben das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit einer Musik zu sein, die Licht bekommt. Und dann auch natürlich viel, viel Arbeit und auf alles verzichtet, was uns abgelenkt hat. Also wirklich, es gab nichts anderes zu diesem Zeitpunkt außer Musik. Auch privat nicht. Es gab nur Band. Und also es gab ja keine Alternative. Alle haben alles aufgegeben, hatten aber noch kein Geld verdient. Also die Band wurde so wichtig, dass wir nicht hätten irgendwas anderes machen können. Aber es war halt viel zu wenig Geld da, dass wir einen Ausblick hatten, dass wir jetzt irgendwie das alles finanzieren können.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust. Heute mit
Jonas Schubert, Sänger und Rapper der Band OK Kid.
Herzlich willkommen, lieber Jonas.
Ja, hi.
Wir lernen uns jetzt gerade erst kennen und haben uns schon so warm geredet. Wir haben schon einen Kaffee zusammen getrunken und dann sind wir von einem Thema zum anderen gesprungen. Und du hast davor schon eine 4-5-stündige Zugfahrt absolviert mit jemandem, den du getroffen hast, und hast auch schon so viel geredet. Ist das ein gutes Warm-up oder bist du jetzt erschöpft?
Ja, ich merke den Kipppunkt ein bisschen. Meine Stimme wird wirklich schon ein bisschen heiser, weil ich den Zug mal durchgeredet habe. Aber ich habe sehr Lust, heute mit dir hier zu reden.
Okay, gut. Also zwischen uns steht eine Schale mit geschnittenen Wassermelonenstückchen und zwischen uns steht eine Schale, wenn ich die anticke, müsste die jetzt ein ganz tolles Geräusch machen. Ja, normalerweise ist es noch ein bisschen länger. In dieser Schale liegen Zettel mit Fragen, die ich mal aufgeschrieben habe für einen Gast. Ich weiß aber nicht mehr für wen. Und ich finde, dass wir diese Fragen, wann immer du den Impuls verspürst oder ich dich darum bitte, musst du eine dieser Fragen ziehen und beantworten.
Wenn wir nicht weiterkommen, wenn es so zieht.
Ich weiß nicht, nee. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das richtungsweisend ist dann für den Moment. Gar nicht unbedingt, weil es stockt, sondern weil es uns in eine neue Richtung einfach bringt. Und das hat mich jetzt so provoziert, deine Gegenfrage, dass ich sage, fang schon mal an, okay. Zieh schon meinen ersten Zettel.
Darf ich das Gleiche auch dann quasi dir sagen, dass du für dich eine Frage ziehen musst? Oder geht das nur für mich, weil ich ja quasi Gast bin?
Okay, also wie du willst. Ich habe die Fragen schon wieder vergessen, deswegen, wenn du möchtest, kann das auch für mich gelten.
Soll ich sie vorlesen, bitte, die Frage? Und dann gleich beantworten oder willst du erst Reaction drauf machen?
Lies mal vor.
Okay. Welches Kleidungsstück besitzt du am längsten? Ich glaube, die Frage ist sehr direkt, da muss man nicht nochmal...
Muss man nicht.
Ich glaube, vorher drüber reden.
Gibt es da was?
Ich wüsste es nicht, ich trenne mich super gerne von Sachen. Und ich trage so gerne Kopfbedeckung. Ich habe einen recht großen Fundus an Mützen und Hüten nicht. Ich glaube, ich finde Hüte immer, so diese typischen Hüte, furchtbar, aber ich habe einen eigenen Sinn für Kopfbedeckung und die gehen mir auch oft mal verloren. Und wo ich dann richtig traurig bin, ich lasse sie irgendwo liegen auf Tour oder sie kommen mir sonst irgendwie weg und dann ist es aber auch gut. Also ich finde das voll schön, sollte diese Kappe oder die Mütze nicht länger bei mir sein. Deswegen, ich habe eigentlich nichts wirklich lang. Ich müsste aber mal zu Hause gucken, in irgendeiner Box oder so ist wahrscheinlich irgendwas. Merch von uns, wahrscheinlich von der Vorgängerband von OK Kid habe ich ein Shirt, das müsste jetzt so 15, 16 Jahre alt sein.
Ist das dieses Jonas?
Jonas S.
Wird das ausgesprochen, okay, alles klar. Zu welchen Gelegenheiten nimmst du denn deine Kopfbedeckungen ab? Ist das irgendwie ritualisiert?
Boah, ich nehme die schon ab und zu ab, aber dann fühle ich mich irgendwie wieder auch auf Fotos oder so ein bisschen, so nackt.
Ja.
So, das ist irgendwie so ein Teil von mir geworden. Aber jetzt auch nicht so dogmatisch. Ich kann jetzt nicht ohne Mütze rausgehen. Das ist nicht, aber es ist schon über 90% trage ich Mütze, weil auch meine Frisur, egal wie ich sie mache, ist immer scheiße. Die ist nie so, dass ich sage, ich fühle mich jetzt happy, wie ich meine Haare style, weil die sind so strohig und so. So, egal wie viel Gel ich dann reinklatsche, die gehen eh wieder in die Position zurück und das sieht nicht geil. Also ich habe noch nie eine Frisur gehabt, mit der ich happy war, wirklich. Also ich habe auch noch volle Haare und so, das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt irgendwas bedecken müsste. Ja, Aber ich habe sie blondiert jetzt erst, ein paar Strähnen gemacht. So, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal wird mit einer besseren Frisur.
Kannst du sagen, was du willst, mit so einer Frage einzusteigen, obwohl sie erstmal ein bisschen komisch klang, super Antworten gekriegt, hätte ich niemals mitgerechnet. Eigentlich wollte ich dich willkommen heißen mit dem Ausruf, krasser Scheiß Wassereis.
Wow.
Ja, oder?
Wo hast du das denn her?
Ja. Könnte es sein, dass ich dich gesehen habe? War ich vielleicht im Publikum? Hast du mir vielleicht ein Wassereis gegeben? Habe ich dir vielleicht einen Ellenbogencheck gegeben, weil du dich mit diesem breiten Kostüm da durch die Mengen...
Nein, das kann nicht sein. Nee, warst du auf... Also...
Was verbirgt sich hinter krasser Scheiß Wassereis?
Also das war... Also ich weiß es noch genau. Ich war damals, als ich noch nicht wusste, was ich machen sollte. Also ich hab in Düsseldorf studiert, aber... Ja, ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Also bin ich von Düsseldorf in die schönere Stadt, nicht schönere Stadt, aber bessere Stadt Köln gezogen.
Ja.
Und habe dann so die ersten anderthalb Jahre eigentlich nicht so viel gemacht, außer irgendwie ja, meine Zeit so verbracht. Mein engstes Umfeld, meine besten Freundinnen und Freunde waren Partyveranstalter. Und mein Weg da in das Nachtleben oder mich da rein zu sneaken war, indem ich auf einer Party ein rappender Affe war, also in so einem Affenkostüm, und hab halt Wassereis verteilt für die aufgeheizte Menge. Das Problem war nur, mein Sichtfenster war so eingeschränkt durch diese Maske, dass ich immer Leute überrannt habe. Und eigentlich wollte ich den Leuten ja was Gutes tun, den Wassereis schenken, aber ich kam erst gar nicht dazu, sondern hab dann so Ellbogen bekommen. Hau ab, du Idiot. Da habe ich noch ein Mikrofon in der Hand gehabt und es war wirklich extrem heiß. Ja, das waren meine, also eigentlich wie so ein Party-Trauma.
Ja. Eigentlich ist es so ein, ich stelle es mir sehr traumatisch vor, weil ich glaube, dass alle Menschen, die in Kostümen stecken, die sollte man auf jeden Fall, ich weiß nicht, umarmen, ist ein bisschen übergriffig, weil man sollte ihnen Zettel abnehmen, die sie verteilen. Man sollte ihnen Eis abnehmen, das sie verschenken. Man sollte versuchen, ihnen so weit entgegenzukommen, weil es gibt kaum etwas Entwürdigenderes, finde ich. Aber auch anstrengenderes als in so einem, egal ob du ein Hotdog-Würstchen bist, ein Eisbär oder irgend so ein Möbelhöffner-Tier oder so. Oder eben auch, es gibt ja eine ganze Fernsehsendung, die darauf basiert. Hast du da mal mitgemacht, The Masked Singer?
Oh,
habe ich noch nie gesehen, aber das wäre ja eigentlich für dich, du wärst da ja super, super erfahren. Dir könnte man ja, also durch diese Zeit hast du ja quasi eine Art von, ich will nicht sagen Routine, aber du weißt zumindest, wie es geht. Und hast dabei noch gesungen oder gerappt.
Voll, aber ich würde echt, also ich komme mein ganzes Leben mit 3-4 Tönen durch, die ich treffe. Und ich glaube, in so einer Fernsehshow würde es nicht weit, oder ich würde nicht weit kommen, glaube ich, da.
Okay, ja, es kann sein.
Mit meinen 3 Tönen als Eichhörnchen wahrscheinlich.
Die machen übrigens ganz tolle Geräusche, Eichhörnchen. Die machen so, nee, ich kann es nicht gut nachmachen, merke ich gerade. Aber so ganz hektische, quietschende Töne, wenn sie aufgeregt sind, wenn sie das Gefühl haben, zum Beispiel eine Futterstelle wird befüllt oder wenn sie ein bisschen Panik haben und ganz schnell auf so einen Baum hochspringen, dann machen die so quietschende Geräusche. Hast du das mal beobachtet?
Ich habe noch nie ein Eichhörnchen gehört.
Ah ja, gut. Nee.
Mhm.
Also insofern, ja, ich kann mir dich in einem Eichhörnchen-Kostüm vorstellen, weil tatsächlich sind ja auch Eichhörnchen jetzt nicht für viele Töne bekannt, aber diese 3, das könnte ungefähr hinkommen, diese Parallele. Es ist auch keine Koketterie von dir. Du sagst, du kannst nicht singen.
Ja, ich kann, also ich bin nie happy mit Singen und auch nie happy mit meinen Rap-Skills.
Aber du bist gewesen. Ja nicht mal happy mit deinen Haaren.
Ja, aber das ist ja auch dann ist man halt so, ja, dann sucht man sich seinen Mittelweg und schlawinert sich so durch. Aber ich habe, also, ja, ich glaube, meine Stimme klingt dann, wenn man jetzt irgendwie 5, 6 Alben schon rausgebracht hat, kann jetzt nicht, also nicht so abtörend für andere klingen, aber ich habe auch voll lang meine Stimme nicht gerne gehört. Und genauso ist es beim Rappen auch. Ich konnte passabel rappen, aber jetzt unter der Technik-Rap-Messlatte überhaupt nicht gut. Zumindest da, wo es mir wichtig war früher.
Wer ist denn da die Messlatte? Wen würdest du denn als Beurteilerin oder Beurteiler überhaupt gelten lassen oder heranführen?
So das Umfeld von einem selbst damals, also ich bin ja recht lang in der Hip-Hop-Szene so aktiv gewesen und ich sag mal so Mitte der Nullerjahre, das war einfach nur so Männlichkeit, Skills behaftet, wie gut ist man aber auf so einem technischen Niveau, was eigentlich extrem toxisch ist, weil es ist scheißegal, wie gut du bist, wenn dich das berührt, was ich singe, dann ist es gut. Mhm. Aber damals war man so, oh nein, ich muss, keine Ahnung, besser flexen, mehr Triple-Reime, bessere Vergleiche. Und das war, habe ich gemerkt, nö, kann ich irgendwie nicht so.
Nee, ist doch gut. Ja. Wahrscheinlich, ja, ist gut. Würde auch, glaube ich, nicht passen. Aber wir lernen uns ja gerade erst kennen. Ich habe einen Song an den Anfang gestellt, der von einer Interpretin, die, ich glaube, in diesen 25 Jahren noch nie mitgebracht wurde. Und dieser Song ist auch nicht repräsentativ für deine Playlist. Aber vielleicht finde ich es gerade deswegen gut, damit zu beginnen. Wir hören ihn erst an und sprechen danach darüber, warum du ihn ausgesucht hast, wenn es dir recht ist. Marlene Dietrich, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre.
Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein.
Jonas Schubert ist heute hier, Sänger, Rapper. Frontmann ist ein doofes Wort, ne? Oder?
Nö.
Okay, gut, umso besser. Frontmann von OK Kid. Marlene Dietrich, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Warum hast du den Song mitgebracht oder ausgesucht? Was magst du daran?
Oh, ich liebe Marlene Dietrich und ich finde, dieser Song, also der ist ja 100 Jahre jetzt alt ungefähr. Und es ist für mich so die Blaupause der Emanzipation zu einer Zeit, wo man wahrscheinlich das Wort noch nicht mal kannte in Bezug auf Männer und Frauen. Und wie sie das einfach singt, in welcher heroischen Art von ich suche mir das aus, auf was ich Lust habe. Also allein so eine Zeile, wir reden hier über die 20er Jahre. Wie kann sowas Schönes nur einem gefallen? Der Mond und die Sterne gehören doch auch allen. Und zu sagen, ich suche mir aus, wen ich liebe, und es können auch mehrere sein, also eigentlich thematisiert sie auch Polygamie, als Frau in den 20er Jahren, mega geil.
Sie war ja sowieso jemand, der in vielerlei Hinsicht, ich weiß gar nicht, ob sie eine Vorreiterin war oder ob ich sie jetzt idealisieren soll. Ich weiß wahrscheinlich unterm Strich auch zu wenig über sie. Ich weiß eben nicht, ob sie sich als Identifikationsfigur eignet. Es ist toll, was sie losgetreten hat mit ihrer Art, so zu leben, Hosen anzuziehen, also doch so eine Selbstbestimmtheit auch auszustrahlen. Sie hatte ja was, ich weiß nicht, ob ich es androgyn nennen soll, weil ich finde sowieso diese Bezeichnung männlich-weiblich sehr fragwürdig. Ne? Mhm. Weil ich glaube, das ist wirklich ein gesellschaftliches Konstrukt in vielerlei Hinsicht. Aber vielleicht war sie zu weit weg von den Leuten, dass die sagen, ja, so möchte ich auch leben oder so könnte ich auch leben. Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein?
Ja, also ich schätze es so ein, dass wahrscheinlich von den Texten her auch die 20er Jahre auf Deutsch die Zeit war, wo ich denke, oh, wie cool hätte es werden können, wenn es diesen Teufel danach nicht gegeben hätte. Mhm. Und ich suche ja dann immer auch so voll lange schon so nach dem Ursprung von deutschsprachiger Musik. Und ich habe nie so ein Vorbild gehabt in Texten. So, und
was heißt das, du suchst nach dem Ursprung deutscher Musik, was meinst du?
Naja, so wie wird mit deutschen Texten umgegangen und was ist so ein bisschen so der Fundus an deutscher Musik, die man irgendwie feiern kann, die viele Jahre zurückliegt? Und es gibt in Deutschland eigentlich 50er und 60er Jahre kannst du komplett vergessen, außer irgendwas aus einer, keine Ahnung, irgendwoher, was ich nicht kenne, aber ich sag mal so, dass was an deutscher Musik konsumiert wurde, war einfach nur reiner Verdrängungskult und bloß sich nicht mit Themen auseinanderzusetzen. Dieses Fernweh-Thema war ganz groß. Aber es wurden, glaube ich, lange Zeit nicht so politische Inhalte, gesellschaftliche Inhalte oder auch ehrliche, persönliche Inhalte verarbeitet. So. Und das finde ich halt dann umso spannender, dass man so Perlen dann in den 20er Jahren findet, wo man merkt, okay, es ist doch viel, viel freier in der Kunst und Kultur, als es dann 30, 40 Jahre später war. Und ich habe jetzt nicht sehr mit Marlene Dietrich auseinandergesetzt danach oder wie sie jetzt heute einzuordnen ist. Das weißt du wahrscheinlich besser.
Nein.
Nur ich finde, einfach auch so das, was ich dann auch in dieser, auch gerade so goldenen 20er Berlin, was ich da sehe, so, das hat mich schon auch nicht inspiriert, aber ich fand es super spannend, dass es so diesen kleinen, kurzen Zeitabschnitt war, bevor die Katastrophe gekommen ist.
Hm. Du hast, ich glaube, das war im Mai 22, ich bin an das Originalinterview nicht rangekommen, aber es gab, das wurde verschiedentlich, gab es kleine Berichte darüber. Da musst du mit der DPA über das Männerbild oder über dein Verständnis von Männlichkeit gesprochen haben. Erinnerst du dich daran?
Ja, mit DPA jetzt, oder wo das war, nicht mehr, aber ich weiß, ich habe dazu Interviews geführt, ja.
Ja. Lag das daran, dass es einen aktuellen Anlass gab, weil ihr eine Platte rausgebracht habt und weil es dir wichtig war, in dem Zuge da irgendwelche Botschaften zu verbreiten? Oder ging es dir ganz originär darum, vielleicht auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, was passiert denn hier gerade eigentlich?
Naja, ich finde es eh, dass es viel zu wenig Männer gibt, die über das Männerbild reden. Ja, also Typen reden ja untereinander eh extrem wenig. Und auch in der Generation, wo ich groß geworden bin.
Du bist Jahrgang?
82. Ende 82, also so Teenager-Alter, Ende der 90er und Nuller Jahre. So, das war extrem geprägt von ja, Maskulinität, von Stärke. Man hat ganz viele Sachen gesagt, die man heute nicht mehr sagen würde natürlich. Und man hat sich auch orientiert an diesem gewissen Souveränität, auch
Machismo, ist das da noch gewesen?
Ja, also das vielleicht weniger, aber eher so, dass du Stärke präsentieren musstest, auch so in der Schule. Du musstest in Sachen gut sein, damit du Freunde hast. So, das war immer über den Sport, ging es super leicht. Und diese Rolle zu finden, weil ich immer schon eher so, ja, nicht dieser klassische Typ Mann war, wie man ihn im Duden finden konnte oder quasi damals so als Statussymbol Mann und ich dann immer ja gucken musste, wo ich bleibe und natürlich dann aber auch diese Rolle in gewisser Weise adaptiert habe und darf auch den Humor.
Darf ich dich fragen, was würde da stehen, wenn ich im Duden nach Mann gucke?
Machtstreben, Souveränität, also steht nicht drin, aber so dieses Männerbild, dieses, ja.
Und wo kommt das her? Was denkst du?
Oh, die Prägung, glaube ich.
Ja, und wer hat das entschieden?
Weiß ich nicht, aber das ist so tief, glaube ich, verankert gesellschaftlich, auch wie du dich zu verhalten hast. Und das Problem daran ist, dass Männer miteinander darüber gar nicht geredet haben und das gar nicht aufgeweicht wird. Und auch gerade in Sachen Humor, über welche Dinge man gelacht hat. Ich bin aufgewachsen mit einem Humor von Stefan Raab, Harald Schmidt, Olli Pocher.
Alles so. Klar.
Und einfach nur in ganz vielen Dingen Menschen abwertend. Mhm. Und da rauszukommen über die ganzen Jahre ist auf jeden Fall eine ziemlich harte Challenge gewesen. So.
Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen rein oder ein bisschen ran. Und vielleicht schwingt es auch sowieso mit, weil du der bist, der du bist. Ich will dir nur jetzt schon mal danken, weil ich finde, es ist ein irre wichtiges Thema. Und es ist ja auch nicht nur ein Thema. Es ist ja eigentlich der Boden, auf dem wir laufen, wir alle laufen als Gesellschaft. Und es kommt kaum vor, dass sich männliche Gäste da in irgendeiner Weise zu äußern. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig, es immer mal wieder zu besprechen, denn sonst kann ein Umdenken überhaupt nicht stattfinden. Mhm. Na, so, und seien es nur so ganz kleine Verschiebungen von Gedanken, von Erkenntnissen, von, ah ja, stimmt, es können ja manchmal Zentimeter sein, die schon eine ganze Welt bedeuten für irgendjemanden, ne? Oder? Also insofern bin ich dir sehr dankbar, dass du das schon mal sozusagen hier reingegeben hast in dieses Gespräch, ohne dass es da von deiner Seite aus einen Grund für gab. Ich habe dich danach gefragt, aber ich will das Thema jetzt auch nicht am Anfang schon so schwer werden lassen. Wir können ja mal das nächste Lied spielen und das kommt zu meiner Freude von France Gall, Ella Ella. Und auch hier würde ich gerne, weil wir jetzt so lange gesprochen haben, erstmal den Song spielen und mir dann anhören, warum du es ausgesucht hast, ja?
C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque
France geil. Warum?
Also, ich komme aus einer sehr frankophilen Familie. Also eher meine Mom.
Stell sie so. Uns doch mal vor.
Also ich bin groß geworden mit zwei älteren Schwestern und meine Mutter war immer sehr Frankreich-affin und lief sehr, sehr viel französische Musik, Chansons, von, also auch so Klassiker wie Edith Piaf, Serge Gainsbourg.
Wo lief das? In der Küche, im Wohnzimmer?
Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer und das war dann, glaube ich, meine allererste musikalische Erfahrung, an die ich mich erinnern kann, bei Ella Ella von France Gall. Gehört von meiner älteren Schwester, die ist fast 12 Jahre älter als ich. Und dadurch, ja, bin ich auch so konditioniert worden.
Wenn du sagst, das ist deine erste Erinnerung, was hast du da für laufende Bilder vor deinem Auge?
Ich bin nackt durchs Wohnzimmer gehüpft damals. Es war Sommer. Und ich habe, also es lief Pet Shop Boys, Always on My Mind. Den hätte ich auch fast mitgebracht. Und dieser Song, und ich habe dazu getanzt. So.
Und du warst?
Ich müsste 4 gewesen sein, weil vorher, glaube ich, ist alles gelöscht bei
16
Menschen.
16 wäre so toll, wenn du sagen musst, ich war 16.
Und nackt durchs Wohnzimmer meiner Eltern, da würde ich mir Gedanken machen.
Naja, ihr Künstler, ihr verrückten Künstler.
Ja, nee, aber genau, das war, wir haben damals in Siegen gewohnt. Also wir sind als Familie, es gibt nicht diese Familienheimat, so wir kommen daher, sondern mein Vater ist in Wien geboren, meine Mutter in Süddeutschland und dann sind meine Eltern auch noch häufiger umgezogen und zu der Zeit haben wir in Siegen gewohnt. Ich bin in Siegen geboren.
Ach so, du bist gar kein gebürtiger Gießener.
Nee.
Aber ihr habt auch länger in Gießen gelebt oder ist das eine?
Genau, also ich bin in Siegen geboren, meine große Schwester zum Beispiel noch in Würzburg.
Warum seid ihr so oft umgezogen?
Boah, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war damals ein bisschen Job vom Papa, der das Glück hatte, zu so einer frühen Zeit studieren zu dürfen. Und dann war das so irgendwie damals, glaube ich, okay, dass dann die Familie mitzieht.
Was heißt das, zu so einer frühen Zeit studieren zu dürfen? Was meinst du damit?
Naja, weil damals gab es, ich weiß nicht, weniger als 10% der Menschen oder der SchulabgängerInnen haben überhaupt nur studiert.
Okay.
Also das war ja ein krasses Privileg. Und ich glaube, mein Vater war jetzt auch nicht so der Musterschüler und hat es dann irgendwie hinbekommen, dass er halt ein Studium abgeschlossen hat. Und dann
was hat er studiert? Wenn
Rechtswissenschaften.
Okay.
Ja. Und hat aber dann bei der IHK gearbeitet und ist dann, wo man sich so als junger Mann dann hocharbeitet, dann kriegst du da einen Job und dann geht's mit der Familie dahin. Aber das war jetzt auch nur, für mich war es nur ein Umzug. Also als ich 5 war, ging es dann nach Gießen.
Okay.
Und da habe ich dann quasi bis 19 gewohnt.
Bist du gern zur Schule gegangen?
Nee. Also es war, dadurch, was ich gerade auch schon meinte, dass du halt irgendwie anders warst als die Norm. Ich habe geschielt, ich habe gestottert, ich habe jetzt erst erfahren, dass ich ADHS habe. Das war jede Zeit so.
Das hat sich damals gezeigt, wie bei vielen Kindern auch, wie auch bei vielen Erwachsenen noch, durch Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Also es zeigt sich ja auch bei Menschen unterschiedlich. Würdest du sagen, dass du drunter gelitten hast oder konnte man das noch verbuchen unter lebhaftes Kind kann sich schwer konzentrieren?
Ich glaube, lebhaftes Kind kann sich schwer konzentrieren, hat trotzdem eine extreme Disco im Kopf. Und auch nicht, das hört nicht auf. Also dieses Gedankenkarussell, wo du da natürlich dann in der Schule natürlich aneckst. So, und ich glaube, bei Männern habe ich gelesen, ist es mit ADHS noch mal krasser, die sind viel mehr expressiver. Also ich war extrem laut. Also, obwohl ich gestottert habe und eigentlich mich hätte zurückziehen müssen, war ich extrem laut. Und im Nachhinein würde ich sogar sagen, wenn ich das jetzt heute rückblickend betrachte, weil ich wusste es ja erst mit Anfang 30. So, ich hätte lieber nochmal ADHS als nicht, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht hier. So, aber dadurch konnte ich mich halt irgendwie nie richtig anpassen und hatte immer Schwierigkeiten gehabt in der Schule, aber ich war jetzt trotzdem so gut oder konnte dann trotzdem mich so zusammenreißen, dass ich dann ein Abi machen konnte, was jetzt Standard-Abi war. Ja. Aber in einigen Fächern so, wo man mich durchprügeln musste im wahrsten Sinne, so Mathe.
Na, nicht im wahrsten Sinne, jawohl, hoffentlich.
Nö, wobei doch, ich hatte Klavierunterricht und mein Klavierlehrer hat mir mal so eine Schelle verpasst.
Wirklich? Hast du darüber gesprochen? Hast du das erzählt?
Meine Eltern, und dann haben wir den Lehrer gewechselt, aber das war es dann auch. Heute wird man, glaube ich, anders verfahren. Er hat mir dann so eine Kopfnuss gegeben, weil ich nicht geübt habe, weil ich natürlich nicht üben konnte. So. Und dadurch habe ich ja auch gemerkt, ich bin in vielen Dingen, kriege ich halt nicht diese Souveränität, indem ich mit viel Arbeit mich in Themen reinflashen kann und dadurch gut werde, sondern ich hatte zum Glück in vielen Dingen ein gutes Talent und dann bin ich weniger aufgefallen. Auch im Sport war ich talentiert, nicht übermäßig, aber konnte dann auch ohne Training war ich dann okay.
Ja.
Genauso wie in Musik, glaube ich, habe ich ein Grundverständnis mitbekommen, auch von zu Hause, aber eben ich habe ein Schlagzeug bekommen, habe mich dran gesetzt und dann habe ich es sein lassen, habe Klavierunterricht bekommen, habe es irgendwann sein lassen. Und ich glaube, da war halt dann so die Flucht in Rap für mich geil durch Freestylen. Ich konnte einfach rappen, musste nichts vorbereiten, habe quasi gelernt, indem ich einfach irgendwas mache. Und das war voll geil, das dann irgendwann herauszufinden. Ja. Aber wir wollten ja noch über France Gall eigentlich.
Ich fand toll. Das ist ein Traum, weil das ja in diesem Format hier auch geht, dass man sich einfach in dieses Boot setzen kann und gucken kann. Man stupst sich so ein bisschen vom Ufer ab und dann guckt man, wo man inhaltlich landet. Und da, wo wir gelandet sind, wir haben jetzt alle Zuhörenden sehr viel über dich erfahren. Und ich wollte noch ergänzen, dass ich neulich mit jemandem ein Interview hatte. Eine Person, die mir sagte, dass sie gerade etwas gelesen hätte über ADHS, auch selbst betroffen, dass im Grunde Menschen mit ADHS gar nicht so viel andere, kreativere Gedanken haben als andere. Sie haben nur andere Filter, sodass sie nicht von vornherein schon Dinge, die jetzt, ich sag jetzt gesündere Menschen oder einfach Menschen, die es nicht haben oder die ja, wie sagt man denn eigentlich? Ist das krank?
Ist das glaube ich ja auch nicht. Komisch. Das ist ja auch Störung, finde ich, falsch. Das ist einfach neurodivergent. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
Das ist das richtige Wort. Ja, danke, genau. Machen wir es gleich so, damit keine wütenden Menschen sagen. Dass Menschen, die also nicht neurodivergent sind, sprich die nicht, jetzt hätte ich fast wieder gesagt, unter ADHS leiden, aber die es nicht haben, von vornherein schon bestimmte, dass das Gehirn schon bestimmte Sachen wegsortiert. Als zu verrückt, zu irrelevant, zu laut, zu bunt, zu fancy. Und dass diese Filterschleusen bei Menschen mit ADHS eben offen sind. Und deswegen auch sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler und Autorinnen, Autoren, ne, wirklich unglaublich viele Leute jetzt auch im Erwachsenenalter darüber sprechen, dass sie jetzt gerade diese Diagnose bekommen oder eben schon länger wissen, dass sie es haben. Es ist ja weit verbreitet.
Ja. Ne? Und es würde, glaube ich, oder würde vielen Leuten es leichter machen, wenn man das früh weiß. Mhm. Weil man, glaube ich, heutzutage so sehr gut damit umgehen kann. Und klar, es ist in gewissem Maße gegenüber anderen schon so eine Superkraft.
Ja.
Weil man in gewissen Dingen halt in so einen richtigen Flow reinkommt, wenn uns als ADS Menschen was krass interessiert, dann sind wir dabei und sind so übermotiviert, fast schon anstrengend für andere.
Und für dich selbst ist es, aber ist es gut? Ist es nicht für dich selbst auch anstrengend dann? Oder ist es das?
Nee, weil es dann so ein Drive ist. Und wenn man das gefunden hat, und deswegen bin ich in der krass privilegierten Situation, dass ich für mich den perfekten Job gefunden habe.
Ja.
Aber mir tun halt nur die ganzen Menschen leid, die das vielleicht gar nicht wissen und irgendwo im Angestelltenverhältnis sitzen und einfach ein qualvolles Leben führen.
So. Wie könnten die denn merken, dass sie das vielleicht, dass sie ADHS haben? Woran könnten sie es merken?
Ja, indem sie einfach sich, ja, also jetzt generell meinst du so als...
Man kann es wahrscheinlich nicht pauschal sagen, aber was quält?
Ja.
Also was wäre jetzt so ein Zeichen, wo du sagst, wenn du das spürst, wenn du das Gefühl hast, du bist 9 to 5 und Buchstabe J bis L oder so und du bist einfach, was ist es, diese Unruhe, du kannst dich schwer konzentrieren oder du fährst leicht aus der Haut oder... Es gibt wahrscheinlich nicht diese eine Aussage.
Nee, und es ist ein Spektrum. Hm. Also es ist ein Spektrum von ja, was du gerade meintest, ein Kind ist lebhaft und unkonzentriert, bis hin zu, man kriegt den Alltag nicht bewältigt. Mhm. So. Was ich nur sagen möchte ist, in dieser Auffassung jetzt gerade, und deswegen habe ich auch, also eigentlich habe ich gar nicht so groß Lust, über ADHS zu reden, weil es gerade auch so ein, nein, weil es aber gerade so ein Modethema ist, so. Und in den Reels und TikToks, oh, was passiert, wenn man ADHS wieder reinkickt? Und es wird so extrem funny darüber geredet und verballert und hier so. Aber es ist einfach auch extrem schwierig, wenn es nicht entdeckt ist, wenn du die Korrelation siehst zu Selbstmorden, zu Delinquenz, zu ganz vielen Dingen von Menschen, die einfach so ja, in kaputten Leben enden, ist die Quote von ADHS extrem hoch. So, und es ist einfach ein Thema, was, glaube ich, noch auch wieder bei Männern extrem oft unentdeckt bleibt, weil Männer eben denken, sie sind so und das wäre normal und eben nicht eine Therapie machen. Und ich finde, so in der Öffentlichkeit wird das voll oft so dargestellt, als wäre das so, hahaha, der verballerte Typ. Aber es ist viel mehr.
Hm. Und es sind auch da wieder die Frauen, die doch recht mutig damit rausgehen, ne? Die dann sich auch darüber austauschen. Und deswegen würde ich jetzt von meinem Empfinden her immer so eine Parallele ziehen zur Migräne. Da denkt man auch immer, es sind fast nur Frauen, die das haben. Weil Männer über bestimmte Dinge nicht sprechen, weil es so stigmatisiert zu sein scheint oder auch wirklich stigmatisiert ist. Also ich kenne viel mehr Frauen als Männer, die sagen, ich leide unter ADHS und das ist mein Weg oder so. Ne?
Und schau die Zahl der unentdeckten Depressionen.
Auch gutes Beispiel, so. Ja,
und,
absolut.
Es gibt ganz viele, ich habe jetzt den medizinischen Fachbegriff, fällt mir nicht ein, aber es fängt bei ADHS an, aber das ist ja nicht nur das, sondern quasi dadurch, dass du ADHS hast, geht dir dein Leben auch völlig andere Wege. Das heißt, mit noch schlimmeren psychischen Erkrankungen muss man dann, wenn es unentdeckt ist, zwangsläufig auch rechnen. Und das ist halt so eine Sache, die ich so schade finde, dass das irgendwie, also, oder mir hätte es auch geholfen, hätte ich das mit 8 schon gewusst.
Mhm.
Genau, aber ja.
Danke auch für diesen Exkurs. Das ist wirklich wichtig. Und selbst wenn man das Gefühl hat, dass das in der Öffentlichkeit ist, dieses Thema, hat es ja so unglaublich viele Facetten. Und braucht es für manche Menschen dann auch vielleicht immer noch mal solche Momente, vielleicht wie diesen jetzt oder wie den irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche in irgendwas anderem, was ihr lest oder hört, oder um zu sagen, ah, okay, vielleicht ist das auch meins. Vielleicht muss ich mal gucken. Also das finde ich schon sehr wichtig. France Gall habe ich nicht vergessen. Trotzdem sollten wir jetzt erstmal schnell zu Max Harre springen, damit wir die ganze Musik noch unterkriegen, die du mitgebracht hast. Wir hören jetzt Freundeskreis featuring Samy Deluxe mit Eimsbusch bis 0711. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Genau richtig. Ja.
Gut.
Samy, was geht ab? Maximi, bist du am Start? Check es out. Sam Similian, Maximilian, Don Philipp bringt den Beat und DJ Draco mit den Cuts, also was, Junge, was?
Jonas Schubert ist da, Sänger, Rapper, Frontmann von OK Kid. Warum Freundeskreis?
Ja, das geht zurück zu meiner, auch so meiner pubertierenden Teenagerzeit, so als ich so Rap für mich entdeckt habe und ich zum ersten Mal so gemerkt habe, okay, das ist Musik, nicht nur die ich konsumiere, sondern die ich automatisch auch mit dem Körper gefühlt und gelebt habe und dann auch recht schnell schon praktiziert.
Mit dem Körper gefühlt und gelebt heißt, du hattest den Impuls, dich auch dazu zu bewegen. Heißt das als Skater, als Teil sozusagen dieser Hip-Hop-Module oder hast du einfach getanzt?
Na, das war schon, also bei mir muss man sagen, so ich habe ganz früh angefangen, irgendwie, obwohl ich es halt nicht gut konnte und nie geübt habe, Musik zu machen. Ich habe immer schon Songtexte geschrieben, als ich 7 war und habe mir dann irgendwelche Leute gesucht, die eine Gitarre hatten und dann wollte ich die Songs singen. Und dann irgendwie auch durch meine älteren Schwestern sehr, sehr viel Musik konsumiert, aber ich habe nie das so aus Konsumentensicht gesehen, Musik, sondern immer so, oh, das will ich auch machen. Und das hat mich irgendwie, ja, ich war schlecht im Konsumieren und eher so, okay, ich will jetzt praktizieren und auch Musik machen. Und dann, als es so mit Freundeskreis und diese erste große Deutschrap-Welle, um auch noch 1-2 zu nennen oder die Beginner oder aus Hessen sowas wie Konkret Finn, so eigentlich so eine der ersten Straßenrap-Acts, die ich kannte, war dann für mich die Bewegung auch klar. Also es war nicht nur der Impuls, ich mache Musik, sondern ich kann es verordnen. Ich war den ganzen Tag, Nachmittage auf der Straße und habe probiert, Skateboard zu fahren. Auch da nicht gut gewesen. Aber das war zum ersten Mal so, okay, ich habe was, was ich so komplett lebe und alle Energie reinstecke. Und das war dann quasi der Weg zur Musik. Und da hat, glaube ich, Freundeskreis so auch einen großen Anteil dran, weil eben auch Max Häre damals schon nicht nur gerappt hat, sondern auch seine Stimme eingesetzt hat, was ich extrem stylisch fand damals. So dieses Soulige gab es vorher auf Deutsch nicht und klang, wenn es gemacht wurde, klang es sehr, boah, so, ja, pseudomäßig und nicht cool. Und das fand ich richtig cool, auch gerade das Esperanto-Album.
Absolut. Das war eigentlich wie so ein eigenes Genre, finde ich. Und vielleicht ist es das auch. Vielleicht könnte man das auch so nennen, weil ich finde, dass auch diese, es sind unglaublich kluge, gute Texte auch immer wieder. Also es gibt so viele Freundeskreis oder Max, auch gerade vom Soloalbum, das neue kenne ich jetzt nicht, aber das aktuelle, aber auch davor, Geschenkter Tag oder ich weiß nicht, seine Hymne auf Stuttgart oder was auch immer es ist. Ja. Ich fand das immer besonders und seine Stimme, das hat alles gut gepasst.
Hast du es damals auch gehört?
Ja.
Zu der Zeit auch
gehört? Ja, ich habe es auch gehört. Gut, dann sind wir schon fast auf der Hälfte unseres Gesprächs. Als Radiosendung ist die erste Stunde rum, als Podcast sind wir einfach auf der Hälfte. Aber wir haben noch einen letzten Song, mit dem wir dieses Gespräch, diese erste Hälfte beschließen. MDMA heißt der Song.
Mhm.
Okay, MDMA heißt der Song. Tua, ist das ein Rapper, ist das eine Rapperin?
Ja, solltest du dir auf jeden Fall anhören. Tua, lustigerweise auch aus Stuttgart. Oder zumindest verorte ich den in Stuttgart, Baden-Württemberg, sage ich jetzt, genauso wie Freundeskreis. Ja, einfach, also wir reden über das Jahr 2006 und das war so, wenn man jetzt vorher Freundeskreis gehört hat, da bin ich zu Rap reingekommen und irgendwann wurde Deutschrap ja auch, ja, krass anders im Sinne von, ja, es war sehr hart, durch Akro Berlin kam eine Welle und was ich auch gut fand, jetzt gerade auch aus heutiger Sicht, was ja auch wichtig ist, weil damals haben das, sage ich mal, Mittelschichten-Kids Hip-Hop adaptiert, so, die aber eigentlich mit der Tradition von Hip-Hop nichts zu tun hatten. Die hatten das halt gehört in Amerika und haben das dann so gelebt und dann kam so Mitte der Nullerjahre zum ersten Mal wirklich Straßenkids, die gerappt haben über ihre Themen. Und das war damals für mich natürlich auch nicht so zugänglich, weil ich halt nicht so war, aber das war auf jeden Fall krass, das zu hören. Mein Problem war nur damals so, okay, dass auf einmal alle Mittelschichtenkids so klingen wollten wie die Harten und das hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Und ich war extrem gelangweilt von Deutschrap. So, auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, okay, du weißt genau, dass dieser Typ aus einer sehr guten, wohlbetugten Familie kommt und er redet von Messerstechereien, die er noch nie erlebt hat. So, und das war so, ja, eine Zeit, die ich langweilig fand. Und dann kam jemand wie Tua, der eigentlich auch aus dem härteren, sag ich mal, schon auch Battle-Rap kam, aber ein ultramusikalisches Album gemacht hat. Grau heißt das, 2006. Und ist auf jeden Fall auch so eine, ja, eines der einflussreichsten Rap-Alben zu der Zeit gewesen, weil es halt einen Weg aufgemacht hat für ganz viele andere, ja, Artists, die aus dem Rap kommen, die aber auch anders sein können. Das war damals so eine Riesendiskussion zum Beispiel. Also Tour ist auch Teil von The Orsons zum Beispiel. Und die haben ganz früh angefangen, damals, als es noch völlig verpönt war, Skinny Jeans anzuziehen. Und damals gab es so Rap-Interviews.
Super baggy immer nur.
Ja, ne? Wo es dann hieß so, boah, du kannst doch als Rapper kannst du doch keine so Skinny Jeans ziehen. So wurde man als, in Anführungszeichen, Zitat, Schwuchtel betitelt, wenn man das angehabt hat und so. Und mit Tour, da kam so eine eigene Art rein, die trotzdem aus so einer gewissen Härte kommt, aber extrem experimentierfreudig. Und ich glaube, das war auch der Wegbereiter für so Acts danach wie Materia, Crow, Casper, Kraftklub vielleicht auch, obwohl es wieder anders war, aber dass es auch irgendwie anders geht. Es gibt auch wieder so, sag ich mal, Rap von Leuten, die eine gewisse Härte haben, aber die das irgendwie auf ein nächstes Level und musikalisch so ja, neu machen. Und das fand ich dann richtig geil auch.
Radio 1. Hörbar Brust.
Jonas Schubert, Sänger, Frontmann der Band OK Kid, ist zu Gast. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass du studiert hast, nämlich in Düsseldorf, Politik, Soziologie und Medien. Wieso hast du dich für diese drei Fächer entschieden? War das so, ich hab keine Ahnung, was ich daraus mache, aber es sind zumindest Themen, die mich interessieren? Oder was war der Impuls?
Eigentlich gar keiner.
Nicht mal ein Impuls war da.
Ja, das war irgendwie, zwei Freunde von mir haben gesagt, sie wollen auch studieren. Und damals gab es schon den NC, der recht hoch war, auch gerade für Medien. Und dann in Düsseldorf gab es einen neuen Studiengang. Und dann haben wir gesagt, komm, versuchen wir es da. Und ich habe ja erstmal nach einem Jahr, also nach dem Abi habe ich erstmal ein Jahr lang, war ich reisen und habe irgendwas gemacht und dann...
Wie, wo bist du hingefahren?
Oh, das war auch ein verrücktes Jahr. Ich habe erstmal nach dem Abi irgendwie die Möglichkeit bekommen, dass ich ein Praktikum in Hollywood mache bei einer Filmproduktionsfirma und bin dann...
Das kriegt man doch nicht einfach so, du wirst dich dafür interessiert haben.
Ja, ich habe mich dafür interessiert, aber auch eher so, ja, klingt spannend, ich mache das mal, aber ich hatte jetzt keine Vorerfahrung. Ich habe so Trash-Videos mal gedreht beim offenen Kanal in Gießen, wo man so eine Kamera hatte und ein bisschen so irgendwelche Filmchen und Leute auf der Straße verarscht hat, so nach Jackass-Vorbild und so. Richtig bescheuert. Und dann kam das und ich so, ja, ey, geil, Hollywood klingt super. Ich glaube, das war irgendwie ein Freund von einer Freundin von meiner Schwester, der dann da eine Filmproduktionsfirma hatte. Und irgendwie hat das dann geklappt, dass ich dann im Flieger saß mit 19, in L.A. war, bei einer Filmproduktionsfirma und irgendwann sagte der Chef dann so, ey Jonas, du bist ein cooler Typ, ich vertraue dir, ich muss für 3 Wochen nach Deutschland, hier ist mein Haus in Hollywood, hier ist mein Mercedes.
Holy shit.
Mach mal.
No.
Ja. Und ich damals so dumm, natürlich, hatte dann an der UCLA auch, ich kannte jemanden, der da studiert hat, ich weiß nicht wie.
University of Los Angeles.
Ja.
Ist das, okay.
Ja. Und dann habe ich da irgendwie eine krasse Zeit gehabt, bin dann mit dem Auto rumgeheizt.
Aber hast du gerade gesagt, ich Idiot, oder hast du...
Was also ich Idiot, weil ich so naiv war. Ich wollte dann, weil ich halt so krasser Rap-Fan war, dachte ich, es wäre eine gute Idee, nach Compton und Inglewood zu fahren, in die, ja, sag ich mal, in den Bezirken, wo das halt stattgefunden hat, was aber auf jeden Fall auch keine gute Idee ist, dass ich da einfach reinfahre. Und
mit dem Mercedes?
Ja. Oder ich habe... Was habe ich gemacht? Ich habe dann, weil ich irgendwie kein Geld mehr hatte, habe ich dann gedacht, ich muss am Venice Beach Cola verkaufen in gekühlten Dosen. Ich dachte, das wäre eine Geschäftsidee. Ey.
In diesen 3 Wochen?
Nee, ich war 3 Monate da.
Ach, 3 Monate. Aber nicht alles in der Abwesenheit dieses Produzenten, sondern das war nee, sowieso genau. In dieser Zeit irgendwie, ja. In diesen 3 Monaten. Okay.
Und also wirklich, wirklich eine verrückte, weirde Zeit und dann irgendwie auf Partys reingeraten. Dann so College-Partys erlebt und oder auch in so Clubs reingeschmuggelt, wo ich dann reingekommen bin, sich einen falschen Ausweis, mit einem schlechten Kopierer habe ich mir so einen gefälschten Ausweis gemacht, damit ich halt schon 21 war. Das sah so bescheuert aus. Also man hat richtig gesehen, dass diese Null von, also nicht 82, sondern 80, so reingestampft war. Und ich wurde halt kontrolliert von der Polizei und die haben das nicht gecheckt. Und also aus heutiger Sicht richtig.
Eigentlich klingt es nach einer guten Zeit. Was war denn daran so blöd?
Naja, wieso blauäugig und, also naiv man sein kann.
Und ist denn irgendwas richtig Schlimmes passiert? Also was wir noch auf jeden Fall nachreichen müssen, und das können wir ja jetzt einbetten, weil ich ja mit jedem Gast einen Social-Media-Teaser vorher drehe, bevor das Gespräch losgeht. Und ich habe dich, weil du eine unter einer Nussallergie leidest, habe ich in dem Fall ganz blauäugig, ohne zu wissen, ob das überhaupt zu irgendwas führt, dich gefragt, ob dein Leben schon mal in Gefahr war. Ich dachte, ich kriege jetzt so eine Geschichte, ja, da hat mir jemand einen Haselnusskuchen gebacken, da wäre ich fast erstickt, was schlimm genug wäre. Ja. Shoutout an alle Allergiker da draußen, das ist es nicht, aber apropos Shoutout, denn plötzlich erzählst du von einer ganz anderen Geschichte, nämlich von einem Drive-By-Shooting oder wie hieß das?
Ja. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht lustig, nein, aber das passt halt so in diese weirde Zeit von mir in L.A., dass das wie so ein Film war, ich bin im Dorf groß geworden, so, hab dann in Gießen mein Abi gemacht und danach irgendwie, ja, auch von der Welt noch nicht viel gesehen gehabt und nicht viel gekannt und dann einfach nach L.A., so, und dann komplett alleine in einem fetten Haus mit einem fetten Auto, ich wurde eingeladen zu Partys mit dem Produzenten. Ich habe da Dinge gesehen, die ich in meiner, sag ich mal, in Anführungszeichen heilen Kindheit, so, ich dachte, what the fuck, was geht hier ab? So, und dann.
Sex, Drogen.
Ja, ja, Drogen, aber auch einfach so an Persönlichkeiten, an Leuten, die man da getroffen hat. Unfassbar. Und ich wollte auch alles aufsaugen. Und dann aber, dann kam er wieder, mein Chef, und dann musste ich umziehen. Und dann habe ich in einer WG gewohnt mit Leuten, weil man natürlich kein Geld hatte. Ich hatte überhaupt kein Geld gehabt, irgendwo auf der Couch gepennt. Auch mit teilweise dubiosen Leuten, die mich dann abgerippt haben. Und meine Kamera, ich habe alles auf Kamera dokumentiert. Damals hat so ein Camcorder 1.000 Euro, ne, weg. So, mein Abi-Geld, was ich irgendwie bekommen habe, weg gewesen. Und dann habe ich dort irgendwie auch Bock gehabt, Schauspiel zu machen. Na klar. Was macht man in Hollywood? Schauspieler. Also habe ich Schauspielcoaching genommen und bin dann irgendwann nachts dann da die Straße lang gegangen. Auch das ist wieder mega dumm. So, es war auch schon keine gute Gegend und ich gehe ja nachts da die Straße lang, weil ich noch einkaufen wollte und dann hält so ein Auto vor mir. Gehe in die Fenster runter und wir schauen so Dudes an und denke schon, okay, das ist irgendwie komisch. Und dann gehe ich so eine Rampe hoch zum Supermarkt und die sind so ganz langsam hinter mir hergefahren. Und man merkt ja schon ab und zu, wenn irgendwie die Situation komisch ist.
Ja.
So, und ich so, okay, nichts bei gedacht, geh einkaufen, komm raus. Da lagen dann wirklich so 3 tote Menschen auf der Straße. Und schon Polizei da. Und dann habe ich, also natürlich war ich so, boah, hab noch nie einen toten Menschen gesehen, außer meinem Opa im Sarg aufgebahrt, aber jetzt so auf der Straße so. Aber ich habe das in dem Moment auch gar nicht so an mich rangelassen. Bin dann zur Polizei, auch völlig unüberlegt, und habe gesagt, ey, ich habe da was gesehen.
Konntest du den denn überhaupt, also was konntest du beschreiben? Konntest du ein Nummernschild beschreiben? Konntest du sagen, wie die Typen aussehen? Oder?
Genau, also weil ich das Gefühl hatte, ich habe die dann beschrieben, wie die aussahen, und dann wurde mir direkt wiedergespiegelt, ja, das waren die. Also das um diese 3 Leute geht's.
Ja, ja.
Und dann habe ich genau das Auto beschrieben, das Aussehen und alles, und habe natürlich dann die Adresse angegeben, da wo ich gewohnt habe.
Ja.
Da habe ich schon in der anderen WG gewohnt. Dann habe ich die Adresse von meinem Chef, die private, angegeben und die Adresse angegeben, wo ich arbeite, also wo ich mein Praktikum gemacht habe. Und dann habe ich das am nächsten Tag erzählt, so völlig konsterniert, natürlich meine Eltern angerufen, meine Mom so, ey, komm sofort nach Hause.
Und ich sage, nee,
alles gut. Und dann haben die mir gesagt, Jonas, boah, krass, was hast du da gemacht? Es ist völlig, also es wäre gang und gäbe, dass die Polizei korrupt ist.
Die Leute in Amerika haben dir das gesagt, deine Mitbewohner oder deine Eltern?
Genau, der Chef, die Leute, mit denen ich da gewohnt habe, so wie halt dieses Alltagsleben in L.A. aussieht, wie dieses Gang-Crime abläuft, dass eben bei größeren Gangs und wenn 3 tote Menschen da liegen, die ermordet wurden, dann ist es nicht einfach nur mal so, sondern es war schon ein geplanter, systematischer Mord. Dass sie halt auch ja gegenüber großen Gangs auch die Zeugen springen lassen, die Polizei. Und dann wurde mir anders.
Ja,
und
das
dann
glaube ich.
Hieß es so, ich muss ausziehen aus dieser Wohnung. Das wäre zu gefährlich. Und dann bin ich nicht abgetaucht. Das klingt jetzt zu dramatisch, aber ich hatte dann keine andere Möglichkeit. Außer den letzten Monat habe ich in einem 15er-Dorm geschlafen, also so in einem Schlafsaal. in Venice Beach, direkt am Strand. Und da habe ich dann noch einen Monat gewohnt. Natürlich, keine Ahnung, ich konnte mir ja kein Zimmer leisten oder es war ja alles viel zu teuer. Ja.
Du wolltest aber auch nicht zurück. Hättest du das als Kapitulation empfunden oder, weil letztendlich ist es ja, das kann ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch wenn die wahrscheinlich nicht hinter dir hinterher gewesen sein werden, weiß ich nicht. Also du hast dich von denen verfolgt gefühlt, aber sie hatten ja offenbar einen Plan, drei ganz andere Menschen umzulegen. Ja. Nichtsdestotrotz ist das ja, und ich meine, hast du Angst gehabt in der Zeit? Du bist ja auch jemand, der durchaus auffällt durch dein Äußeres. Ich weiß nicht, wie du damals ausgesehen hast, aber du hast zum Beispiel Augen, die ungewöhnlich hell sind. Du hast ganz hellblaue Augen. Da hätte ich immer Angst, dass ich irgendwie erkannt werde, dass mich jemand verrät. Hattest du diese Angst nicht?
Nee, damals nicht. Also im Nachhinein dachte ich einfach so, okay, was ist da eigentlich passiert? Wie krass das war? Auch dann, dass ich dann wirklich irgendwie mehr oder weniger rausgeschmissen wurde aus meiner Wohnung und einfach drei tote Menschen da gesehen habe. Aber ich glaube auch, ich hatte nicht die Gefahr, weil warum sollen sie mich umlegen? Da gibt es gar keinen Grund für. Aber eher danach dann die Angst, okay, vielleicht suchen die mich ja wirklich. Die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, muss man sagen. Aber natürlich kriegt man dann Kopfkino.
Na klar.
Und aber das war eine crazy Zeit, also brauche ich nicht nochmal sowas. Ne?
Nein, Gott sei Dank sind die Verhältnisse in Amerika jetzt geordnet und besser und es gibt keine Korruption mehr.
Nee, von ganz oben genau, zum Glück.
Genau, absolut.
Ja.
The Streets hast du mitgebracht, Blinded by the Lights. Warum dieses Lied oder wofür steht es in deinem Leben?
Boah, für alles, was ich cool finde und vor allem cool fand damals. Das kam ja, glaube ich, 2004 raus, das Album, wo der Song drauf war. Und es ist so, auch die Geschichten, wie Mike Skinner es erzählt hat, wie er über den Beat geht, wie er rappt und auch in diesem britischen Englisch. Damals, vorher ist er eigentlich fast ausschließlich von Ami-Rap geprägt worden. Also ich so habe das noch gar nicht so auf der Karte gehabt, England. Und das war auch für mich eine komplett neue, wie will ich sagen, Offenbarung, wie cool man auch sein kann, wie Mike Skinner. Ja.
That's the one. Oh, yeah. How did he not find a baby with his hand in my shoe? Jonas Schubert, Sänger, Frontmann der Band Okay Kid, ist zu Gast. Der nächste Song, den wir spielen, der kommt von OK Kid. Ein Bandname, der sich, das weiß ich nur, weil ich es nachgeschaut habe, aus zwei Radiohead-Songs zusammengesetzt hat. Also steht das wissen alle, ne? Das weiß man, das gehört zum OK Kid Gemeinwissen.
Also für die breite Mehrheit, die unsere Band nicht kennt, die werden es nicht wissen. Aber das haben wir so erzählt, ist so ein bisschen so die Mär, damit wir eine Geschichte hatten, warum wir uns so nennen. Und es stimmt auch in Teilen, aber jetzt Radiohead war jetzt für uns alle auch nicht so wichtig, wie man es vermuten könnte.
Ihr habt euch gefunden als Musiker und Freunde, weiß ich nicht. Also korrigier mich da gerne. Ich weiß nur, dass es den Zeitpunkt gab, an dem ihr gesagt habt, okay, wir wollen das jetzt durchziehen, wir meinen es ernst, wir wollen jetzt wirklich sehen, ob wir es schaffen als Band und dazu müssen wir umziehen. Dazu müssen wir raus aus, habt ihr in Gießen gelebt zu der Zeit alle?
Nee, alle verstreut.
Oder du hast schon in Köln gelebt zu dem Zeitpunkt, ne?
Genau. Und genau. Raffi hat in Hannover irgendwie sein Studium abgebrochen für die Band, Moritz war in Kassel und genau.
Und zwei sind dann nicht mitgezogen, ihr seid dann nämlich alle nach Köln gegangen, ihr hattet überlegt, Berlin oder Köln. Berlin ist ja eigentlich so das Pflaster, wo Musikerinnen und Musiker sagen, hier ist eine Infrastruktur. Aber das kann ja auch genau das Argument dagegen sein, weil hier dann wahrscheinlich auch schon zu viele Musikerinnen und Musiker versuchen.
Ja, ich glaube auch, Berlin hätte uns nicht gebraucht zum damaligen Zeitpunkt. War auch schon so gesättigt irgendwie gefühlt. Und viele Beispiele auch damals schon gehabt von Leuten, die dann irgendwie früh nach Berlin sind. Und dann hast du die nochmal angeguckt ein paar Jahre später und dachtest, okay, ich will nicht, dass uns das passiert, was den Leuten passiert ist eben, sondern sich eher dann in so einem Nachtleben und oder auf Branchenpartys zu amüsieren, aber nicht um Musik zu machen und wirklich ernsthaft zu arbeiten. Ja.
Ich glaube, 2011 war dann das Jahr, in dem es um alles ging. Und ihr habt offenbar auf die richtigen Pferde gesetzt oder wie auch immer, welche Metapher man auch immer nehmen will. Denn es hat funktioniert. Also ich weiß nur, dass ihr auf dem Reeperbahn-Festival gespielt habt. Das hat für Furore gesorgt. Das fanden viele richtig klasse. Und ihr habt sowieso so ein Festival-Jahr gehabt oder so ein Festival-Sommer mit, ich weiß nicht, 30 Festivals in Folge oder so. Wie würdest du euren, oh Gott, welches Wort würdest du überhaupt nehmen? Aufstieg, Bekanntheit, Durchbruch?
Welterfolg.
Wie würdest du den jetzt rückblickend, wie würdest du das beschreiben?
Boah, ganz viel Glück gehabt. Und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit einer Musik zu sein, die Licht bekommt. So, wir haben das Glück gehabt, dass wir ganz viel Licht bekommen haben, zu einer richtigen Zeit. Und dann auch natürlich viel, viel Arbeit und auf alles verzichtet, was uns abgelenkt hat. Also wirklich, es gab nichts anderes zu diesem Zeitpunkt außer Musik. Auch privat nicht. Es gab nur Band. Und der Song von uns, Verschwende mich, der handelt nicht, was viele denken, vielleicht über eine Partnerin oder Freundschaft, sondern da geht über Musik, dass ich mich darin so sehr verschwende, dass es mir schlecht geht und dass ich es trotzdem tue, weil ich darin so aufgehe und so immer auch eine Hassliebe bei Musik, auch so wie wir es gelebt haben, in der Intensität auch oft nicht gut getan hat, für unser Umfeld nicht, für uns selbst, auch gesundheitlich, keine Ahnung, weil auch früher waren wir auf jeden Fall noch ein bisschen wilder unterwegs, auch was Alkohol und so angeht. Aber ja, dann mega dankbar dafür, dass wir dann in dieser Zeit, weil wir hatten ja, also es gab ja keine Alternative, alle haben alles aufgegeben, hatten aber noch kein Geld verdient. Raffi und Moritz sind nach Köln gekommen, haben dann irgendwie was angemietet und wir geben uns ein Jahr Zeit, dass irgendwas passiert. Also wir waren so weit, dass wir, also die Band wurde so wichtig, dass wir nicht hätten irgendwas anderes machen können. Aber es war halt viel zu wenig Geld da, dass wir einen Ausblick hatten, dass wir jetzt irgendwie das alles finanzieren können.
Wovon habt ihr denn gelebt?
Ich war noch auf einer Journalistenschule.
Die kostet ja tendenziell eher Geld, als dass man daraus was kriegt.
Nee, man bekommt Geld. Das ist wie ein Volontariat.
Ach.
Ja. Also, genau.
Ach. Das ich habe ja nie quasi gehört. Das ist ja toll.
Na, es gibt ja die Deutsche Journalistenschule. Es gibt die.
Da kriegt man Geld?
Ja, aber zu Recht. Du arbeitest ja quasi mit, du bist ja quasi dann voll in Redaktionen oder ich war beim ZDF, bei RTL, hab quasi als voller Redakteur quasi mitgearbeitet.
Ich dachte, dass einem das heute sozusagen, dass man sagt, ja, du kannst froh sein, dass du hier dabei bist. So ist es doch eigentlich, Generation Praktikum und dann das, was daraus erwachsen ist, dass Leute sagen, ja, aber du bist doch in der Ausbildung, da kriegst du doch, da kannst du dankbar dafür sein, dass du hier für uns arbeiten darfst. Umso besser. Ich freue mich. Schön, dass es so gelaufen ist.
Nee, auch da wieder mega mehr Glück als Verstand gehabt, dass ich da aufgenommen wurde. Hab das dann noch abgeschlossen, aber natürlich danach, ich weiß gar nicht, wie ich da Geld verdient habe. Ich habe mal irgendwie dann auch so einen Hiwi-Job als Produktionsassi gemacht bei Drehs oder so.
Warum sagst du wieder mehr Glück als Verstand? Du kannst ja was.
Ja, aber nicht, also bei der Journalistenschule werden von 1000 Leuten 30 aufgenommen. Und ich war nie derjenige, der sein ganzes Leben darauf ausgelegt hat. Ich möchte unbedingt das machen. Ich habe das eher so, ja, mir fällt nichts Besseres ein. Ich brauche irgendwie was auf dem Papier. Ich bewerbe mich mal für die Schule, habe ein okayes Allgemeinwissen, aber da waren ja die Mega-Cracks. Das sind ja voll die Mega-Brains, die dann schon ARD, Auslandsstudio, New York und so waren, die nochmal eine Journalistenschule machen wollten. Und ich war so, boah, ich habe ein bisschen rumgerappt, ich habe ein Studium abgeschlossen, habe auch mal ein Praktika gemacht beim ZDF, aber ich habe mich nie auf dem Niveau gesehen von denen.
Nee, es geht ja auch nicht darum, ob du dich da gesehen hast, sondern dass du offenbar, und das trägt dich ja bis heute, ein außergewöhnlich gutes Verhältnis zur Sprache hast, mit der du arbeiten kannst.
Wahrscheinlich.
Ja, und das ist ja möglicherweise viel wichtiger als, ich wollte immer schon Journalist werden und habe schon damals über den Kaninchenzüchterverein und ist alles in meinem Leben und dann dann fließt es aber nicht, dann sitzt du da und bist keine gute Journalistin oder kein guter Journalist und du hast einfach toll dieses Gespür für Sprache. Denn die Texte, ich weiß nicht, schreibst du ausschließlich die Texte für eure Band?
Ja.
Sind Also ich habe euch sehr spät erst entdeckt. Ihr seid bei mir komplett unterm Radar geflogen. Ist ja manchmal so. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, dass ich da auch noch einiges zu entdecken habe, weil ich das schon ziemlich gut finde. Also Musik ist subjektiv, natürlich,
voll.
Na klar.
Ja.
Aber wir können uns auch im Übrigen jetzt, oder ich kann Sie und euch, falls ihr Okay Kid noch nicht kennt, da jetzt auch mal ins Boot holen, weil wir jetzt diesen Song mal spielen. Von eurem aktuellen Album, das im Mai erschienen ist, Komm, wir bleiben stehen, hören wir jetzt Hör nie auf und sprechen danach drüber, ja?
Ja.
Oder willst du uns, oder sollte man mit einer bestimmten Botschaft in diesen Song reingehen?
Viel Spaß, würde ich sagen.
Viel Spaß, ja. Macht mal den Rücken gerade, passt mal auf, was jetzt kommt.
Da wo ich wohne, hat man längst kapituliert. All die Parolen mit weißer Farbe überschmiert. Da wo ich wohne, denken alle so wie wir. Da wo du wohnst, wird das niemand interessieren. Da wo du für dich vor lauter Schwarz-Rot-Gold kein Land siehst. Weil du aussiehst, wie du aussiehst. Weil du anziehst, was du anziehst.
Hör nie auf, Okay Kid. Ich weiß, dass es ein Interview gab, das ist schon ein bisschen länger, da ist der letzte Satz gewesen, sinngemäß, das war ein sehr, sehr guter Artikel, fand ich, von jemandem, der eure Musik auch wirklich mochte. Und dann stand da, war zum Schluss, aber sie fordern nicht dazu auf, diese Steine auch zu nehmen und zu werfen, weil das wäre nicht ihre Art. Das hat sich offenbar geändert, denn jetzt dürfen Steine fliegen, laut Text.
Ja, aber auch Steine im Sinne von schmeiß den ersten Stein, bring du, also sei du proaktiv.
Bring die Sachen ins Rollen.
Bring die Sachen ins Rollen, bring den Stein ins Rollen. Vielleicht ist das besser gesagt, das jetzt soll nicht missverstanden werden als ein Aufruf zur Gewalt. Wobei ich auch sagen würde, für gewisse Dinge, wenn man jetzt wirklich über die ganz krassen Dinge redet, ist auch ein Stein vielleicht auch gerechtfertigt, ihn zu werfen.
Ich lerne dich ja gerade erst kennen und habe aber das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht zu dir passt. Ist das aus einer Resignation? Warum?
Nein, also es ist, finde ich, so diese Empörung, die Empörung gegen Ungerechtigkeit, Wut sind, glaube ich, wichtiger gerade als denn je. Und da geht es mir jetzt gar nicht um, einen Stein zu schmeißen und jemanden zu treffen und dann verletzen, sondern mir geht es darum, Leute, empört euch. So, seid laut, seid gegen Ungerechtigkeiten laut und werdet nicht stumpf. Also der ganze Song ist ja eigentlich ein bisschen für mich, damit ich da einen Sinn hintersehe, wie so Notiz an mein jüngeres Ich, diesen Enthusiasmus, diesen Gerechtigkeitssinn beizubehalten und auf die Straße zu gehen. Und ich merke, je älter ich werde, in meinem Aktionismus, ich werde auch oft irgendwie fast schon stumpf. Also wir gewöhnen uns auch an dieser Flut von unglaublichen, skandalösen Reden, von Dingen, die auf dieser Welt passieren, die unvorstellbar sind. Aber dadurch, dass das in einer Taktung passiert, merke ich, dass ich so fast schon abstumpfe und darüber rege ich mich auf.
Ich habe den Text so verstanden, dass du diese Staffel quasi schon, dass du diesen Stab weitergibst schon. Ich höre daraus, mach du weiter oder bitte mach es. Bitte geh, junger Mensch, mach es, weil du es eben nicht mehr machst oder weil wir es nicht mehr machen, weil wir vielleicht schon abgestumpft sind oder so. Also würdest du sagen, dass du noch brennst, also dass es dich doch immer wieder, wenn du dann länger drüber nachdenkst, wenn du dich in einem Gespräch oder aus einem Gespräch rauskommst, wenn du gefordert bist, wenn du mit neuen Bildern konfrontiert bist, dass es dich nach wie vor kriegen kann? Oder würdest du wirklich sagen, deine Haut ist dicker geworden? Weil du bist ja früher, hast du dich selbst auch als sehr dünnhäutig empfunden.
Nee, die ist immer noch dünn. Extrem dünn. Es ist eher so, also ich verarbeite ja auch dann mit dem Song einfach so einen gewissen Mangel an Wut oder Priorisierung, die ich selbst habe, wo ich einfach denke, ey krass, das ist halt wirklich so, ne, wir sind in einem Alter, wir haben Familie, wir sind nicht mehr auf der Straße. So, und ich komme aus Köln-Ehrenfeld, das ist ein durch und durch gentrifiziertes Viertel, in dem 50% Grün wählen und 25 links. Wir sind in Ehrenfeld, so denken alle so wie wir. So, und ich sehe keine Nazis. Ich habe in meinem Alltag mit niemandem zu tun gehabt, der AfD wählt. Ich kenne niemanden. Das ist halt ja so eine eigene Bubble und uns geht's halt auch einfach extrem gut da. So, das
ich,
ist.
Ich verstehe. Du hast 2018 mal ein Gespräch, da habe ich mal reingehört, bei 2018 hast du nämlich schon gesagt, dass du niemanden kennst, der die AfD wählt und eigentlich mal den Wunsch hättest, mit jemandem zu sprechen und gar nicht mit einem Funktionär, weil die Funktionäre sind, glaube ich, die sind aus Chrom oder mehr oder weniger intelligent oder auch nicht, aber dass es dich reizen würde, mal mit einem AfD-Wähler oder einer AfD-Wählerin zu sprechen. Jetzt, das war 2018, jetzt, also 8 Jahre später, hast du so ein Gespräch mal geführt?
Nein. Und
würde das der Situation helfen, wenn wir uns mehr austauschen würden? Weil es gibt ja diese alte Strategie, die ja nun wirklich nicht gefruchtet hat, wie man sieht. Ignorieren, schneiden, ja, nicht ins Gespräch ziehen, nicht einladen und so weiter. Hat nicht funktioniert. So, ja. Die AfD ist stärker denn je.
Genau.
Jetzt hätte man schon längst ein anderes Register ziehen, andere Wege gehen. So ein Weg könnte ja sein, dass man sich zusammensetzt. Ist natürlich jetzt sehr allgemein gehalten, dass man sich zusammensetzt. Mhm. Wer könnte sich da mit wem, unter welchen Umständen zusammensetzen, damit jemand wie du,
ja,
mit Petra oder Heinz aus, weiß ich nicht, Salzgitter oder Bitterfeld,
ja,
sich mal austauscht.
Das ist ein sehr schmaler Grat, auf dem wir uns gerade bewegen. Ich glaube, das Ziel von dem Ganzen kann ja nur sein, dass die AfD in ein paar Jahren nicht mehr existiert. Oder dass es so abgeschwächt wird, dass es keine Rolle spielt.
Das hält kein Mensch für realistisch.
Genau, aber welche Möglichkeit haben wir denn überhaupt, dahin zu kommen? Und wir sind ja auch eine Band, wir haben uns 2015 in dem Song Gute Menschen zum Rechtsruck aus der Mitte heraus quasi geäußert, als es Pegida-Demonstrationen gab, als die AfD noch 5% hatte. Und wir dachten, wir können uns diesem Problem nähern, indem wir satirisch, ironisch uns darüber lustig machen, hahaha. Und irgendwann werden es doch die Leute checken, dass das einfach ja keine Alternative ist, sondern einfach eine schlimme rechtsextreme Partei ist. Wir haben es aber gar nicht so ernst genommen. Und diese ganze Strategie unserer Bubble war bisher einfach nur, alle Menschen, die irgendwie anders denken, andere Meinung haben, dass wir denen den Stinkefinger zeigen und nicht nur, okay, du hast eine andere Meinung, ich finde dich scheiße, das kann ich ja sagen, aber gleich so Erzfeind ist und jeglicher Kommunikationskanal abgebrochen wurde. Ganz krass habe ich das bei mir dann gemerkt, und das ist vielleicht ein bisschen so ein ähnliches Beispiel wie so zur AfD auf einer großen Ebene im Freundeskreis bei Corona. Es gab Leute, die wollten sich nicht impfen lassen. Das waren dann nicht nur Leute, okay, check ich nicht, klar lasse ich mich impfen, sondern du bist dran schuld, dass sich die Pandemie weiter verbreitet. Und ich war auch Teil von denen, die wahrscheinlich das so gesagt haben, dass ich es scheiße finde und ich will mit Leuten, die sich nicht impfen lassen und so, waren schon auch durch mich, muss ich ehrlich sagen, an den Rand gedrängt worden. Habe ich nicht verstanden. Jetzt merkt man das ganz krass, Palästina, Israel. Dieses, was komplett durch die linke Bubble einmal durchgeht. Und früher waren es immer die anderen. Man konnte sich abgrenzen, aber dieser Spalt geht immer näher. Mhm. Immer näher.
Er wird vor allen Dingen immer tiefer.
Immer tiefer. Ja. So. Und das Problem ist, was wir auch gerade jetzt hier haben in Deutschland mit der AfD, so, wir reden gar nicht mehr mit den Leuten. Wir hören nicht mehr zu. Und ich glaube, die einzige Chance ist doch, diese 30% annähernd, die wieder zu überzeugen oder die wieder abzuholen, denen zuzuhören und auch die Themen ernst zu nehmen davon und nicht direkt abzublocken, wenn du nicht im gleichen Narrativ sprichst wie ich.
Verstehe ich. Und Meine Frage klingt jetzt wie ein Angriff, das will ich gar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass du ganz viel richtig machst und auch im Rahmen deiner Möglichkeiten vielleicht sogar alles tust, um sowas wie Faschismus oder so zu verhindern oder überhaupt Ungerechtigkeit oder Hass, darauf kann man es ja eigentlich beschränken, man braucht jetzt nicht so ein großes Wort. Ja. Nichtsdestotrotz frage ich mich ja, warum hast du es denn dann noch nicht gemacht? Worauf wartest du denn? Wenn du seit 8 Jahren sagst, eigentlich müsste ich mal mit jemandem von der AfD sprechen. Es sind ja nicht so wenige, dass man sagen könnte, ich finde keinen. Theoretisch, ich formuliere es jetzt bewusst provokativ auch. Theoretisch hättet ihr als Band ja auch mal sagen können, okay, wir gucken jetzt mal, wo hat die AfD 50%, 30%, weiß ich nicht. Lass uns dann ein Clubkonzert machen mit anschließender Diskussion, wie auch immer. Wenn es dir darum geht, wirklich zu wissen, in den Austausch zu treten und zu gucken, Leute, was ist denn euer Problem? Erzähl mal, will ich wissen. Letztendlich ist es gemein, dass ich das jetzt so an dir festmache. Ich habe es ja auch nicht gemacht.
Ja. Ja.
Aber irgendwo muss ja dieser Austausch, worauf warten wir, dass wir eine Einladung kriegen, dass uns irgendjemand sagt, hier, der 22er fährt übermorgen nach Wustrow, da könnt ihr aussteigen und euch mit Leuten in den Gasthof setzen. Das wird nicht passieren.
Ja, kann ich nur 100%ig unterschreiben. Wahrscheinlich nicht getraut, zu wenig Courage, auch irgendwie, ja.
Nicht,
ja, aber das ist ja eigentlich das, was man machen müsste.
Und das meine ich, das mache ich jetzt, deswegen ist es so gemein, dass ich das an euch festmache, weil ihr macht schon ziemlich viel eben auch in Texten wie den, die wir eben gerade, von den Song, den wir eben gerade gehört haben. Nur, glaube ich, bringt es nichts, wenn wir in unseren Wohnungen auf unseren Sofas verharren und uns immer nur sagen, dass es zu einem Austausch kommen muss, wenn dieser Austausch dann aber nicht stattfindet. Also, ja. Ne, es gibt dann Leute wie, also ich weiß, dass Michel Abdoulaye, der fällt mir jetzt gerade ein, weil er vor einem halben Jahr auch hier zu Gast war oder vor einem Dreivierteljahr. Und es gab ein paar Lesungen mit seinem aktuellen Buch und ein paar dieser Lesungen sind wieder abgesagt worden, weil dann doch nicht genug Leute gekommen sind oder weil Leute unter Druck gesetzt wurden, wenn sie dorthin gehen wollten. So. Und das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, Leute, niemand von euch begibt sich an diese Orte, die man Brennpunkt nennen könnte. Aber wie gesagt, Brennpunkt, das ist Quatsch. Wir reden ja von einer wirklich großen, von einer großen Bewegung inzwischen. Das heißt, man kann sie auch gar nicht verfehlen. Aber wie könnte es aussehen, dass wir proaktiv?
Ich glaube, viele sind auch einfach schon verloren. Die kriegst du jetzt gar nicht mehr im ersten Schritt zurück, indem wir da hingehen und mit denen reden. Also wir kriegen ja auch, wenn wir in irgendeinem Song die AfD erwähnen oder auf dieses Thema aufmerksam machen, kriegen wir einen Shitstorm von rechts bis hin zu Drohungen. Das ist auch Alltag für uns. Jetzt gerade mit dem Song Hör nie auf, wo die Zeile drin ist, ein Fick die AfD, gewinnt am Dorfplatz keine Bambis. Du kriegst kein Schulterklopfen dafür, dass du das sagst, sondern wir kriegen das in Köln-Ehrenfeld, aber wir nicht wenn du jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, Fürstenwalde Spree da rumgehst und so Slogans loslässt. Und was ich, glaube ich, noch mal im viel kleineren System wichtiger finde, ist eine gewisse Sanftheit in jeglicher Kommunikation miteinander.
Aber das wäre ja nicht Fick die AfD, das ist nicht sanft.
Nee, aber das sage ich ja auch. Ich sage ja, ein Fick die AfD gewinnt keine Bambis, hat den Hintergrund, weil Zartmann hat ein Bambi gewonnen, der Sänger Zartmann, und hat Fick die AfD gesagt und wurde dafür bejubelt. Und das ist so ein bisschen meine Reaktion im Text drauf. Ja, aber wenn du in gewissen Orten bist, in der ländlichen Region, gerade in Ostdeutschland, dann bringt dir das nichts und kein Jubel, sondern eher Schellen. Und für mich ist, glaube ich, wichtiger, einfach zu sagen, ey, wie gehen wir denn mit unseren Mitmenschen generell um? Es geht ja immer, ich glaube, Leute wählen die AfD, weil sie einfach auch nicht mehr oder der Meinung sind, sie werden nicht mehr gehört, sie werden nicht ernst genommen, vertrauen keinem mehr, glauben alternativen Fakten mehr als wirklichen Fakten und werden aber auch von uns gar nicht mehr auf den Weg dahin, bis es dann irgendwann ganz extrem wird, irgendwann eingefangen oder abgeholt und dass man mit denen redet. Die linke Blase, ich sag mal, zu der gewissen
zu dir zähle ich mich überhaupt gar nicht. Ich bin überhaupt gar keine linke Blase. Ich bin da nicht drin. Ich reg mich über die ziemlich häufig auf.
Gut, aber was ich finde, dass gerade bei uns, mit den Menschen, mit denen ich viel rede oder zu tun habe und auch politisch aktiv bin und werde, dass man sich super oft einfach selbst in kleinen Gräbenkämpfen die Stirn bietet und einfach, wenn man was nicht so hundertprozentig richtig sagt, was der andere erwartet hätte, direkt eine riesen Diskussion losgetreten wird.
Absolut.
Und das ist ja das Gleiche, wie wenn man, sag ich mal, jemand, der aus einem anderen politischen Lager kommt, was aber auch noch demokratisch ist, was wir akzeptieren müssen, so, dass wir die Leute nicht noch an den Rand weiterdrängen, dass sie komplett lost sind.
Ich weiß, also du sagst, also finde ich absolut richtig, alles, was innerhalb des demokratischen Spektrums stattfindet, muss legitim sein. Das ist das Label der Demokratie, das muss sie vertragen können, das ist, kann sie auch, glaube ich, vertragen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, und sonst würde ich es auf meine eigene Kappe nehmen, es genau so nochmal zu sagen, ist, dass ich finde, dass diese ganzen Empörungskämpfe, weil du hast ja vorhin aufgerufen zu empört euch mehr, ich habe das Gefühl, dass sich an diesen Kleinigkeiten, an denen sich so überempört wird, dass irgendjemand einen falschen Move gemacht hat, irgendjemand ein falsches Wort gesagt hat, irgendjemand irgendetwas falsch gemacht hat, dass sich quasi in diesen eigenen Grabenkämpfen im eigenen Lager so viel Dadurch geht so viel Energie flöten, dadurch geht so viel Aufmerksamkeit flöten, dadurch geht vor allem aber der Fokus auf den Inhalt flöten, auf das, worum es wirklich geht. Genau. Ne? Die Form scheißt drauf. Ja. Es geht doch darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. So. Und insofern, solange sich Leute damit mit diesen eigenen kleinen Gemetzeln aufhalten, können wir auch nicht vorankommen. Also insofern, da müssen Menschen, und wenn du das meinst, mit sanfterer Kommunikation oder auch toleranterer oder entspannterer Kommunikation.
Oder Fehler machen zu dürfen, verzeihen zu können und auch zu differenzieren. Ey, ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt ein Fehltritt, den kann man verzeihen? Oder ist es, also wie schwerwiegend ist das? Und das Internet, das differenziert nicht. Das ist, ich merke das gerade auch, was die Musik angeht, von Acts, die gecancelt werden und dann irgendjemand macht was, es taucht im Internet auf und die Leute differenzieren nicht, wie schlimm war das jetzt? Und auf einmal ist man auf einer Stufe mit, keine Ahnung, von der Gewichtung her wie Till Lindemann oder noch schlimmer vielleicht, weiß ich nicht. Das Problem ist auch daran, dass Leute sich, glaube ich, in den sozialen Netzwerken dazu verleiten lassen, sofort eine Meinung zu allen Themen zu haben und es wird nicht mehr differenziert und abgewogen und gar nicht mehr über das Thema diskutiert. So. Und genau. Das nervt mich auch tierisch und bedrückt mich wirklich. Ja.
Gut, du bist jetzt, vielen Dank, du bist jetzt nach dieser Zugfahrt, die dich bestimmt auch schon in Anspruch genommen hat, jetzt nochmal mit mir durch ziemlich viele Themen gegangen, gesellschaftsrelevante Themen. Und ich danke dir dafür, dass wir gar nicht die ganze Zeit auf diesem musikalischen Pfad geblieben sind, aber umso mehr möchte ich den Hörerinnen und Hörern eure Musik ans Herz legen, wirklich ans Herz legen. Und ich meine das ernst, als ich vorhin sagte, ich habe euch gerade angefangen zu entdecken und freue mich auf das, was da noch kommt, was ich noch gar nicht kenne. Ich würde mal sagen, wir verlosen 3 Exemplare, wenn das okay ist, eures Albums. Komm, wir bleiben stehen.
Ich hoffe, wir haben noch wer, aber wir werde ich reservieren.
Ach, stimmt ja. Es wird ziemlich schnell. Ist wirklich ausverkauft, ne?
Ja, aber wir haben noch, also die limitierte Version ist schon längst ausverkauft. Aber wir haben noch die Black Vinyl, glaube ich, noch ein paar irgendwo.
Okay, wollen wir mal sehen. Und wenn es dann doch nur eine wird, wird es halt nur eine. Also ihr seid eben auch eine Band, die ja auch noch viel Vinyl verkauft. Also insofern, wenn es da so eine super, super Edition gibt, dann
ist sie ausverkauft.
Ist sie ausverkauft. Wann gibt es die nächsten Konzerte? Weißt du das schon?
Ja, wir gehen auf Tour. Auf eine kleine Tour mit 6 Dates. Ende September und Oktober.
Ach, guck.
Ja.
Die Daten kann man dann wahrscheinlich im Netz finden.
Genau. Mhm. Berlin, Festsaal, Kreuzberg.
Ach, wie schön. Ja. Guck mal. Und da gibt es, glaube ich, noch ein paar Karten. Wenn ihr ein Album Komm, wir bleiben stehen von OK Kid gewinnen wollt, dann beantwortet bitte folgende Frage richtig.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Jonas Schubert von der Band OK Kid und
du, das ist mittendrin in der Sendung, das wird nicht abgesetzt, aber gut, mach mal weiter.
Ich habe mir da eine kleine Frage für euch, Rätsel,
Mäuse.
Nee, okay, ja, wir haben ja auf dem Album keine Features drauf, aber trotzdem 2 Gastbeiträge und es wäre super, wenn ihr ein Album gewinnen wollt, diese beiden Gastbeiträge zu nennen.
Genau, um welche zwei Persönlichkeiten handelt es sich? Eine Frau, ein Mann? Schickt die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreibt eure Telefonnummer und eure Adresse rein, dass wir euch im Falle eines Falles auch benachrichtigen können. So, jetzt haben wir den letzten Song hier. Und weil wir so viel geredet haben, musst du dich entscheiden zwischen M.I.A. und Agony von Yung Lean.
Ja, wir haben fast nur männliche, ne?
Toll, dass du darauf achtest.
Lass uns M.I.A. nehmen.
Gut.
Ja.
M.I.A., Paper Planes, super Song. Und noch ein Wort, warum dieses Lied in deiner Liste auftaucht.
Boah, das ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Evergreen-Lieblingshits. Auch einfach, dadurch habe ich M.I.A. kennengelernt. Eine ultra krasse Persönlichkeit. Damals auch jetzt so viel auch wieder in meinem Kopf freigemacht, von Rap kommend, das zu kombinieren mit anderen Musikstilen, krasse Inspiration, krasse Blaupause des guten Musikgeschmacks damals gewesen, als ich das gehört habe, aus einer sehr langweilig gewordenen Rap-Welt kommend in so einem, wow, das war damals schon die Definition von Swagginess für mich, Paper Planes, ja, M.I.A. muss man nicht drüber reden. Und Diplo, der Anfang der Weltkarriere auch ihres Produzenten Diplo, als Major Lazer heute auch bekannt. Viel Spaß damit.
Vielen Dank für deinen Besuch hier.
Danke, dass ich hier sein durfte, war sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.